Der zweite Johannesbrief, ein sehr kurzer Brief, ein persönlicher Brief dieses Mal. Obwohl es kurz ist, hat er einen sehr interessanten Hintergrund. Ich glaube, das wäre Material für einen Film oder für so eine Seifenoper. Wir sehen da ein paar gute Kerle, wir sehen einen Schurken. Es geht um Konflikt zwischen überregionaler Leiterschaft und örtlicher Gemeindeleiter und Konflikten zwischen örtlichen Leiterpersonen. Und wir kennen nicht genau alle Details, wie der Hintergrund ausgesehen hat, aber ungefähr war es in etwa so. Es gab einen Hauptdarsteller oder der erste Hauptdarsteller, das ist der Apostel Johannes. Der wäre sozusagen der Gandalf in dem Film, wenn es ein Film wäre. Der war der Alte. Ging wahrscheinlich so auf die 100 zu. War der letzte lebende Apostel. Im Besonderen der Aufseher über die Gemeinden in Kleinasien. Er hatte in Ephesus sein Zentrum sozusagen am Ende seines Lebens. Ihr wisst, Johannes war der beste Freund von Jesus. Er ist 3,5 Jahre mit ihm gegangen. Er war jahrzehntelang ein treuer Nachfolger von Jesus. Er hat gelitten für Jesus. Er ist gefoltert worden. Sie haben versucht, ihn in kochendem Öl umzubringen. Hatte Narben an seinem Leib herumgetragen. Konnte wahrscheinlich wieder Paulus sagen, ich trage die Malzeichen Jesu an meinem Leib. Er war ein inspirierter Bibelschreiber. Also Johannes war so irgendwie von allen Christen, die damals gelebt haben, so in seiner eigenen Kategorie. Er war eine Autorität für sich. Selbst wenn er vielleicht nicht organisatorische Autorität hatte, so auf dem Papier, irgendwie ein Amt oder eine Position in der Organisation, haben die Leute normalerweise auf Johannes gehört. Ich meine, würdet ihr nicht auf ihn hören, wenn ihr damals gelebt hättet? Ich weiß nicht, ob es heute noch irgend so jemanden wie ihn gibt. Es gibt keine Apostel mehr heutzutage. Könnt vielleicht an den Papst denken für die katholische Kirche. Oder vielleicht Billy Graham für die Kirche in den USA wäre vielleicht so eine Person, auf die man einfach hört. Chuck Smith für die Calvary Chapels war wahrscheinlich so jemand, der vielleicht keine Autorität hat, auf dem Papier in eine örtliche Gemeinde reinzusprechen, aber auf den doch einfach wegen seinem Vorbild und wegen dieser geistlichen Autorität, die er hat, die Leute gehört haben. Also hier gab es den Johannes, den letzten Apostel. Und dann gab es diese reisenden Propheten und Lehrer, Wanderprediger, könnte man sagen, die herumgereist sind. Also so übergemeinliche Autorität, könnte man vielleicht sagen. Die waren sehr angesehen. Und manchmal war das ein Problem, haben wir letzte Woche gesehen. Manchmal gab es ein Problem mit falschen Lehrern, mit Leuten, die aus falscher Motivation versucht haben, so einen Dienst auszuüben. Das haben wir letzte Woche gesehen im 2. Johannesbrief. Normalerweise sind diese Wanderprediger nicht eigenmächtig losgezogen, sondern sie haben Empfehlungsschreiben mitbekommen. Sie waren Ausgesandte von ihren Gemeinden, um dem größeren Leib Christi zu dienen. Johannes als Apostel und als Aufseher der Gemeinden in dieser Gegend, in Asien, auch er hat ganz sicher Leute ausgesandt, besonders als er älter wurde und selber nicht mehr so herumreisen konnte und die Gemeinden besuchen konnte. Auch er hat Mitarbeiter ausgesandt, um Gemeinden zu ermutigen. Und einer von ihnen war ein Mann namens Demetrius. Er ist wahrscheinlich derjenige, der diesen Brief zu einer Ortsgemeinde in dieser Gegend hinträgt. Aus Vers 9 wissen wir, dass Johannes dieser Gemeinde schon früher einmal geschrieben hat. Und dann haben wir einen zweiten Hauptcharakter in dieser Geschichte, das ist ein Mann namens Diotrephes. Der ist der Bösewicht, der ist der Gemeindeschurke, sozusagen. War wahrscheinlich ein Ältester oder vielleicht der Pastor einer Gemeinde, einer Ortsgemeinde, ist nicht ganz klar, wissen nicht 100%, wie das damals war, ob alle Gemeinden ein Ältestenteam hatten oder einen Hauptpastor, das ist nicht ganz so klar. Oder zumindest war Diotrephes einer, der Einfluss geltend gemacht hat. Ihr wisst ja, es gibt offizielle Leiter und dann gibt es manchmal auch inoffizielle Leiter. Manche ganz natürlich, einfach durch ihr Vorbild, durch ihren Charakter, schauen andere zu ihnen auf, nach Leiterschaft, nach Richtungsweisung. Und dann gibt es aber auch solche, die Leiterschaft einfach an sich reißen. Vielleicht sind es die, die am lautesten schreien, wenn ihnen was nicht passt. Oder die manipulieren und intrigieren und tratschen und so Machtspielchen machen, drohen, sich unmöglich aufführen, bis sie so ihren Willen bekommen. Beweist eigentlich, dass sie nicht reif sind für Leiterschaft. Das ist eigentlich so die geistliche Kleinkindphase, wie ihr Eltern wisst. Aber dieser Diotrephes, dem hat es nicht gepasst, dass der Apostel Johannes und seine Abgesandten in seiner Gemeinde mitgemischt haben. Und er hat hier sehr massiv dagegen gearbeitet. Und dann haben wir einen dritten Hauptcharakter, einen Mann namens Gaius. Der ist der Empfänger dieses Briefes, der war ein guter Mann, der war ein Freund von Johannes. Wahrscheinlich ist er durch Johannes zum Glauben gekommen oder Johannes war sein Mentor, sein Geistlicher. Und Gaius hatte eine Leiterrolle in dieser Gemeinde von Diotrephes oder vielleicht war er auch der Pastor oder ein Ältester von einer Nachbargemeinde in dieser Region. Der war ein guter Mann, der war ein Vorbild. Also wir sehen ein schlechtes Vorbild, zwei gute Vorbilder in diesem Brief. Ihr wisst ja, jeder von uns ist ein Vorbild, entweder ein gutes oder ein schlechtes. Wir können uns überlegen, was wir sein wollen. Was willst du sein, ein gutes Vorbild oder ein schlechtes Vorbild? Zuerst sehen wir die Anrede, den Gruß und die Segenswünsche. Heute würden wir schreiben, lieber Gaius, ich hoffe, es geht dir gut. Johannes schreibt, der Älteste, dem geliebten Gaius, den ich liebe, in der Wahrheit. Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem wohl geht und du gesund bist, wie es deiner Seele wohl geht. Interessant, ich habe mir gedacht, wenn deine und meine geistliche Gesundheit sich widerspiegeln würde in unserer körperlichen Gesundheit, wie gesund oder wie krank wärst du? Einige von uns wären vielleicht so verwahrlose Krüppel. Wir leben so in einer verrückten Kultur, in der leibliche Gesundheit ein sehr hoher Wert ist, aber über geistliche Gesundheit denken viele gar nicht mal nach. Ignorieren Gott, ignorieren die Ewigkeit, leben eigentlich völlig realitätsfremd. Menschen gehen in das Fitnessstudio, versuchen gesund zu essen, gehen so regelmäßig alle 2 Jahre zum Gesundheitscheck-up und jedes halbe Jahr zum Zahnarzt zum Check-up. Und oft, wenn Leute Geburtstagskarten oder sowas schreiben, dann schreiben sie, ich wünsche dir vor allem Gesundheit. Und Leute sagen, ja, Gesundheit ist ja das Allerwichtigste. Aber Menschen widmen nicht annähernd die gleiche Zeit oder Energie ihrer geistlichen Gesundheit. Und ich denke, das trifft auch auf viele Christen zu und das ist verrückt, das ist verrückt im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich stimme überein, körperliche Gesundheit ist wichtig, das ist gut. Ich mag das, ich mag es, gesund zu sein. Ich mag es, mich fit zu fühlen. Aber Leute, geistliche Gesundheit, geistliches Wohl ist viel, viel, viel wichtiger als das Leibliche. Der Körper ist ein Zelt, sagt uns der Paulus. Der Körper ist vergänglich, der Leib ist temporär, wird eines Tages verbrennen oder verfaulen. Und das wird gar nicht so lange dauern, bis wir an dem Punkt sind in unserem Leben, wo wir diesen Leib zurücklassen. Aber Gottes Wort sagt uns, unser Leib, unsere Seele ist ewig. Wird ewig bestehen bleiben. Wir werden ewig leben. Und wenn wir nur annähernd so besorgt werden, wie und wo wir die Ewigkeit verbringen werden und um Gottes Reich und um unsere geistige Gesundheit, wie wir um unser irdisches Wohl besorgt sind, ich glaube, dann wäre alles gut. Wenn wir geistig so diszipliniert wären, wie wir körperlich diszipliniert sind, unserem Sport und diesen Dingen, wenn wir unseren Geist so nähern würden, wie wir unseren Leib nähern, wenn wir uns in diesen geistigen Disziplinen beten, fasten, meditieren über Gottes Wort, Sünden bekennen, Jesus bekennen, glauben, dienen, geben, Demut, lieben, vergeben und so weiter. Wenn wir uns in diesen geistigen Disziplinen so trainieren würden, wie wir unseren vergänglichen Leib trainieren, ich glaube, dann wären wir alle geistliche Missen und Models und Puzzlebrotze. Dann wären wir so Paulusse und Augustinusse und Franz von Assisis und Spurgeons und Teresa von Avilas und wie sie alle heißen. Dann wären wir geistliche Vorbilder. Geistig fit. Und vielleicht würden dann die Menschen zu uns pilgern, um zu lernen von unserer Beziehung mit Gott, wie sie Jesus kennenlernen können und wie sie mit ihm leben können und wie sie ihm lieben können und ihm folgen können. Und ich glaube, wir müssen, wenn wir uns jede Woche hier versammeln und zusammenkommen, uns immer wieder vor Augen halten, was wirklich wichtig ist in unserem Leben, was wirklich die Priorität ist. Und es ist nicht unser irdisches Zeug, es ist nicht unsere irdische Existenz, unser Leib und alles andere. Es ist unser geistiges Wohl. Es ist unsere Beziehung zu Gott, es ist unsere Beziehung zu den Mitmenschen, dass wir Gott lieben, dass wir unsere Nächsten lieben, dass wir Gott ehren, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Er und sein Reich, das ist wirklich wichtig, dass Menschen ihn kennenlernen und ihn lieben lernen und ihn folgen lernen. Im Vers 3 lobt Johannes den Gaius. Und er schreibt ihm, denn ich habe mich sehr gefreut, als Brüder kamen und für deine Wahrheit Zeugnis gaben, wie du in der Wahrheit wandelst. Gaius hatte einen guten Ruf und das ist sehr wertvoll, wenn wir einen guten Ruf haben. Und Gaius hatte Gottes Wort, er hat die Wahrheit nicht nur gekannt, sondern er hat sie gelebt, ausgelebt. Sein Lebenshaus war nicht auf dem Sand gebaut, sondern es war auf Felsen gebaut. Jakobus sagt uns, seid Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Gaius war so ein Mann. Und Johannes schreibt ihm im Vers 4, eine größere Freude habe ich nicht als dies, dass ich höre, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln. Und ich glaube, das können wir alle sagen, das kann jeder sagen, der geistliche Kinder hat, der ein geistlicher Mentor ist oder ein Leiter oder ein Hirte. Und das kann jeder Vater, jede Mutter sagen. Meine größte Freude ist, dass ich höre, dass meine Kinder in der Wahrheit wandeln, dass sie mit Jesus leben, dass sie ihm nachfolgen. Gibt wahrscheinlich keinen größeren Schmerz, als wenn deine Kinder, seien es leibliche oder geistige, sich abwenden von Jesus und der Wahrheit. Es gibt keine größere Freude, als wenn sie Jesus lieb haben und Jesus nachfolgen. Und hey, das ist mein größter Wunsch, das ist mein Herz für meine Kinder. Ja, ich würde mich freuen, wenn sie gut sind in der Schule mal und wenn sie erfolgreich sind im Beruf. Vielleicht sogar, wenn sie viel verdienen, dann können sie mehr geben fürs Reich Gottes. Aber am allerwichtigsten ist, dass sie Jesus lieben. Und dass sie Jesus nachfolgen und für sein Reich leben. Und unsere Kinder sind noch jung. Im Moment glauben sie so ganz natürlich. Und sie lesen gern in der Kinderbibel und sie lernen gern Bibelverse auswendig. Ist so cool, wir haben so eine CD, wo Bibelverse vertont sind. Und wenn wir im Auto fahren, dann hören wir die immer und unsere Jungs singen die. Also es gibt tolle Ressourcen, Leute, es ist gar nicht schwer. Ich lerne die Bibel auswendig dadurch. Es ist gar nicht schwer. Wir müssen nur wirklich bewusst und mit Absicht an diese Dinge herangehen. Und unsere Kids ermahnen uns, wenn wir vergessen zu beten. Vorm Essen. Und sie reden von Gott. Manchmal ist es witzig. David hat mir mal wehgetan und dann hat er gesagt, ist okay, Gott kann dich heilen. Und unlängst war ich mal beim Aldi, da, mit Jonathan, also mit beiden. Und der Jonathan hat sich hier an diese Brotmaschine, ist toll, das sind Knöpfe und wenn man drauf drückt, dann kommt was raus. Ist natürlich die Versuchung. Und die Jungs wissen eigentlich, dass sie es nur machen dürfen, wenn ich das okay gebe. Und er ist hier losgelaufen und hat sich ein Brötchen geholt. Und dann ist er zurückgekommen, schau mal Papa. Und ich habe mir so diesen, Und er hat gesagt, Gott hat gesagt, es ist okay. Ja, man kann auch seine Sünde manchmal zudecken, gell, mit Gott geredet, aber sie denken an Gott. Für sie ist Gott was ganz Natürliches, über Gott zu reden, mit Gott ein Stück weit zu leben, halt auf ihrem Level, das ist ganz natürlich für Kinder und ich hoffe, dass es so bleibt. Und ich hoffe auch, dass es für uns Eltern die Priorität ist, für unsere Kinder. Das ist wichtiger, dass sie Jesus kennenlernen. Das ist wichtiger, dass meine Kids in den Kindergottesdienst gehen, als dass sie zum Kinderturnen gehen und zum Sport und zum Fußball und Musikschule und Ballett und Förderunterricht und was sonst Kids so alles machen und wo Eltern sich oft stressen. Das ist wichtiger. Und wieder vieles von dem hat wieder mit unseren Prioritäten als Eltern zu tun. Das Allerwichtigste für unsere Kinder ist unser Vorbild. Wenn wir nicht in den Gottesdienst gehen, dann lehren wir unseren Kindern ganz praktisch, dass Gemeinde, Gemeinschaft mit anderen Gläubigen nicht wichtig ist. Wenn unsere Kids uns nur beten sehen, vorm Essen oder vorm Schlafen gehen, dann lernen sie wahrscheinlich, dass Christentum irgendwas Religiöses ist und nur so Tradition ist, so Floskeln, was man halt zu bestimmten Zeitpunkten mal macht, aber nicht ein Leben. Wenn unsere Kids uns nicht dienen und geben und opfern sehen für das Reich Gottes, dann lernen sie sehr praktisch, dass Glaube was Theoretisches ist. Und dient gemeinsam als Familie. Unsere Kids reden noch immer von den armen Kindern, für die wir Schuhkartons gebackt haben zu Weihnachten. Und wie gesagt, wir wollen den Kindertag gemeinsam machen. Die Jungs haben gesagt, ja klar, wir machen mit. Wir werden mal sehen, wie lange sie es durchhalten. Aber warum nicht? Das macht ihnen Spaß, anderen Kindern Luftballons weiterzugeben. Und wenn wir im Krankenhaus jemanden besuchen gehen, dann nehmen wir unsere Kinder mit. Sucht nach Gelegenheiten, wie ihr gemeinsam dienen könnt. Als Familie. Hey, für Jesus leben, Menschen für Jesus dienen, das ist was Natürliches. Das ist unser Leben als Christen. Müssen Kinder lernen. Und wenn wir Eltern nur für das Hier und Jetzt leben, dann werden unsere Kinder lernen, dass die Ewigkeit und das Reich Gottes nicht wichtig ist. Also was du wirklich glaubst, was dir wirklich wichtig ist, das wird sich in deinem Leben zeigen. Und das ist die Sprache, die deine Kinder am besten verstehen. Also das Beste, was du für deine Kinder tun kannst, ist, dass du selbst für Jesus brennst. Dass du selbst deine Prioritäten richtig hast. Und ich predige hier nicht zu euch, ich predige vor allem zu mir selbst. Weil ich bin oft geistlich so träge. Und es ist wichtig, dass wir Dinge klar sehen, dass wir die Prioritäten richtig haben in unserem Leben. Amen. John Corson in seinem Kommentar hat 5 Arten beschrieben, wie wir unsere Kinder lernen können, mit Jesus zu gehen, beziehungsweise in der Wahrheit zu wandeln. Ich lese euch die einfach mal vor. Er sagt, erstens, geh mit ihnen. Red mit ihnen über Gott. Wenn ihr im Auto fahrt, zum Einkaufen, zum Kinderturnen, wo immer, redet über Gott, red zu deinen Kindern über deine Beziehung mit Gott. über das, was Gott dir gezeigt hat in deiner stillen Zeit, die Wahrheit, die du gelernt hast. Wart nicht, bis sie irgendwie nachfragen, sondern ganz natürlich, red darüber, geh mit ihnen. Zweitens, geh ihnen voraus, sei ein Vorbild. Drittens, gehe oder lebe ehrlich vor ihnen. Sprich mit ihnen über deine eigenen Erfahrungen, auch dein Versagen, auch deine Fehler, das ist authentisch. Und wie du damit umgehst, es zu Jesus bringst, dass Jesus vergibt. Viertens, geh von ihnen weg. Ich meine damit, dass wir unsere Kinder nicht überbehüten. Unsere Kinder gehören nicht uns, unsere Kinder gehören Gott. Sie sind in seiner Hand. Wir müssen ihnen auch mal erlauben, ihre eigenen Erfahrungen zu machen. Vielleicht sogar Risiken einzugehen für das Reich Gottes. Und da ihre geistlichen Erfahrungen zu machen. Ich meine, vieles lernen wir schlicht und einfach aus unseren eigenen Kämpfen. Und der fünfte Punkt ist, geh ihnen nach, dass sie unsere Kinder täglich im Gebet abdecken, in ihren Kämpfen gegen Sünde und Selbstsucht, so wie der Hiob das getan hat. Vers 5. Geliebter, treu tust du, was du an den Brüdern, und zwar an Fremden, getan hast. Sie haben vor der Gemeinde von deiner Liebe Zeugnis gegeben, und du wirst wohl tun, wenn du sie zur Reise ausstattest, wie es Gott würdig ist. Denn für den Namen, heißt den Namen Gottes, für Gott, sind sie hinausgegangen, und sie nehmen nichts von den Heiden. Johannes lobt hier und er ermutigt den Gaius. Wahrscheinlich war der Gaius ziemlich deprimiert über die Situation in seiner Heimatgemeinde. Und so schreibt ihm der Johannes eigentlich wirklich eine kurze Postkarte. Ich meine, das sind 15 Verse hier, nicht lang. Einfach eine kurze Karte. Hallo Bruder, ich hoffe, es geht dir gut. Du bist ein gutes Vorbild, du machst es gut. Bleib dran, halt die Ohren steif, lass dich nicht unterkriegen. Ich bete für dich, liebe Grüße, Gottes Segen, dein Johannes. Denkt ihr, hat es den Gaius ermutigt, kurzen Brief von Johannes zu kriegen, dem Apostel? Ich denke schon. Würde sich ermutigen, wenn du einen persönlichen Brief von Billy Graham kriegen würdest. Und er sagt, hey Jochen, du machst es gut, bleib dran, ich bete für dich. Alles klar, wir sehen uns im Himmel. Er wird bald dort sein. Kurzer Brief, große Wirkung. Denkst du, du könntest es tun? Man braucht nicht viel Zeit, paar Verse. Wen könntest du diese Woche vielleicht ein paar Zeilen schreiben? Einfach eine kurze Ermutigung. Ich predige wieder zu mir selbst. Das sind so Gelegenheiten. Ich habe über Spurgeon gehört. Spurgeon, ich meine, er war einer der größten Prediger, hatte einen riesen Einfluss, aber war eigentlich ein sehr kranker Mensch, der oft auch im Bett liegen musste. Wie hat er so viele Menschen beeinflusst? Ja, genau so. Er hat Briefe geschrieben. Braucht nicht viel, eine kurze Karte, kurze E-Mail, 15 Zeilen. Hat eine Wirkung. Johannes lobt den Gaius hier für seine Gastfreundschaft und für seine Unterstützung der Reiseprediger und der Missionare, die Johannes ausgesandt hat. Gaius war ein freundlicher, er war ein gastfreundlicher, er war ein freigebiger Kerl. Er hatte ein offenes Haus für Missionare, wenn die durchgekommen sind durch seine Stadt, dann hatte er ein Bett für die und er hat sie verpflegt, hat ein bisschen mehr gekocht als normal für seine Familie. Er hat ihre Ausgaben beglichen und dann, wenn sie weitergezogen sind, hat er ihnen noch ein Sandwich, ein Lunchpaket gepackt und vielleicht eine Karte mitgegeben mit einem Bibelversen, ein bisschen Geld. Das war sein Herz. Und die Missionare damals waren abhängig von Gastfreundschaft, von den Geschwistern. Sie haben ihr Zuhause und ihre Jobs, ihre Häuser vielleicht sogar zurückgelassen, verkauft, haben ihren Komfort zurückgelassen, um dem Reich Gottes willen, um der Gemeinde zu dienen. Und sie haben sich von seiner Vorsorge abhängig gemacht. Und normalerweise versorgt Gott durch die Geschwister. Ich meine, ja, Gott kann Geld vom Himmel fallen lassen oder vielleicht durch einen Fisch hier beibringen. Und manchmal tut er das. Hey Petrus, geh hier mal an den See, mach das Maul von dem Fisch auf und da ist die Münze drin. Okay, Gott kann es tun, aber normalerweise wirkt er durch uns, durch seinen Leib, durch seine Kinder, durch Menschen. Denn für den Namen sind sie hinausgegangen und sie nehmen nichts von den Heiden. Haben nichts genommen von den Nichtchristen, von den Ungläubigen, von der Welt. Wir brauchen nichts von der Welt, um Gottes Reich zu bauen. Leute haben uns schon geraten, hey, beantragt Wohngeld und so weiter, Sozialhilfe. Nee, ich habe nie den Eindruck, dass Gott es will. Er ist fähig zu versorgen. Wir brauchen nicht, dass die Welt uns versorgt. Als wir die Jesus Night begonnen haben, haben wir uns als Leiter ganz bewusst entschieden, dass wir nicht irgendwie nach Sponsoren suchen wollen und werben sollen, sondern dass der Leib Christi diese Veranstaltung tragen soll. Gott gibt seiner Gemeinde, Gott gibt seinen Kindern genügend Ressourcen, um sein Werk zu vollbringen. Und was ist Gottes Werk? Wozu will Gott uns gebrauchen als seine Gemeinde, als seine Kinder? Ja, dass Menschen von ihm hören, von dem, was Jesus für uns getan hat. Dass Menschen zu Nachfolgern Jesu werden, dass sie als Licht für ihn und als Salz für ihn in dieser Welt leben, dass sie ihn ehren mit allem, was sie tun. Das ist unser Auftrag, das ist unsere Mission als Gemeinde, als Christen. Nicht der Auftrag alleine an die Missionare oder die Pastoren oder die Prediger oder die Hauptamtlichen. Nee, das ist unser Auftrag als ganze Gemeinde Jesu. Seht ihr Vers 8, wir nun sind schuldig, solche aufzunehmen, damit wir Mitarbeiter der Wahrheit werden. Mitarbeiter am Evangelium. Das ist unser Auftrag, wir sind schuldig, sagt er. Das ist unsere Verpflichtung. Das ist unser Auftrag, Mitarbeiter der Wahrheit zu werden, das Evangelium zu verbreiten, Menschen zu Jüngern Jesu zu machen. Das ist unser Auftrag. Jede Gemeinde, jeder einzelne Christ soll daran beteiligt sein. Und ja, manche beruft Gott zu gehen. In die Mission, in andere Länder oder auch in Deutschland, in Städte, von mir aus Obdachlosen Arbeit zu machen für Jesus, zu den Prostituierten zu gehen, zu Straßenkindern, Waisenhäuser zu errichten und zu betreuen, Flüchtlinge zu betreuen, Geschäftsleute für Jesus zu erreichen, Politiker zu erreichen, Straßenevangelisation zu machen. Manche Menschen beruft Gott, Evangelisten zu sein in so einem Dienst. Manche Menschen beruft Gott in einen hauptamtlichen Dienst. Ich sage bewusst hauptamtlich und nicht vollzeitlich, weil wir sind alle vollzeitlich im Dienst für Gott. Alles, was er tut, tut für ihn. Aber manche sind berufen in einen hauptamtlichen Dienst, also geistlichen Dienst hauptamtlich zu machen, von mir aus Gemeinden zu gründen. Für mich ist das die effektivste Art, das Evangelium zu verbreiten. Oder Radioarbeit zu machen, christliche oder Sozialarbeit zu machen oder von mir aus christliche Schulen, christliche Kindergärten zu etablieren. Und ich glaube, jeder von uns sollte offen sein dafür, so eine Berufung anzunehmen, dass Gott uns in eine Mission reinruft, vielleicht auch hauptamtlich, vollzeitlich oder ehrenamtlich. Aber wir alle oder sagen wir mal alle anderen, die nicht gehen, sind berufen, die, die in die Mission gehen, zu unterstützen. Im Gebet, finanziell, durch Geben, durch Ermutigung. Wir sind berufen, neue Jünger zu trainieren, Wir sind nicht alle berufen, vielleicht unser Haus zu verkaufen und zu gehen, aber wir sind alle berufen, beteiligt zu sein an diesem großen Missionsauftrag, den Jesus uns gegeben hat. Jeder Einzelne von uns und wir gemeinsam als Gemeinde. Mein Herz, meine Vision ist, dass wir als Gemeinde zumindest 10% von dem, was wir einnehmen, weitergeben können für diesen Zweck, um Menschen auszusenden, um Menschen auszustatten, das Evangelium weiterzutragen. Und wir beten darüber, wen und wo. Und wir sind auch offen für Vorschläge, für das, was euch am Herzen liegt. Aber das ist uns als Gemeinde wichtig, da beteiligt zu sein. Wir haben Ron und Uli und die Gemeindegründung in Wiesbaden jahrelang unterstützt. Die Gemeinde ist jetzt so 3-4 Mal so groß wie wir. Und Ron hat gesagt, wir brauchen es eigentlich nicht mehr, hat uns zuletzt das Geld wieder zurück überwiesen. Wir haben Hemmerles unterstützt in Ägypten, die werden zurückkommen nach Deutschland dieses Jahr. Also da werden Ressourcen frei für neue Projekte und wir wollen da gerne fokussierter das angehen. Und mein Herz ist, dass wir noch mehr in diese Richtung denken und geben als bisher. Aber lass uns das geistig klar sehen, darum geht's im Leben, darum geht's im Gemeindeleben auch, um Gottes Ehre. Und dass wir Menschen für ihn erreichen. Und dass wir Menschen für ihn lieben. Das ist wirklich wichtig. Und davon wollen wir uns nicht ablenken lassen mit allen Bauprojekten und allem sonst, was sonst noch los ist in unserem Gemeindeleben. Leute, wir wollen nicht nach innen gewandte, sich um sich selbst drehende, selbstsüchtige Menschen oder so eine Gemeinde werden. Wenn Gott dir mehr Geld gegeben hat, als du für dein Leben brauchst, dann dafür. Wenn Gott dir Zeit gegeben hat, wenn du Zeit oder irgendwelche Ressourcen übrig hast, dann dafür. Wenn wir nicht genug Zeit haben für diese Dienste, dann lass uns beten, dass wir mehr Geschwister freisetzen können, hauptamtlich solche Dienste zu tun. Das ist das Wichtige, darum geht es eigentlich in unserem Leben, darum geht es in unserem Leben als Gemeinde. Das ist sein Auftrag für uns. Und wie gesagt, Gott gibt seiner Gemeinde genügend Ressourcen, um seinen Auftrag zu vollbringen. Ein amerikanischer christlicher Ökonom hat mal nachgerechnet und beschrieben, dass wenn nur alle Christen, die sich als Wiedergeborene Christen bezeichnen in den USA, wenn alle von denen nur 10% ihres Einkommens wirklich dem Reich Gottes widmen würden, so der alttestamentliche Standard, nur 10%, dann wären alle Missionare und alle Hauptamtlichen für Jesus auf dieser Welt gut versorgt und die Gemeinde Jesu in Amerika allein könnte das ganze Hungerproblem der Welt lösen. Wenn wir nur 10%, ich meine, was sind 10%? Das ist nichts. Für das Wichtigste? Ich meine, es gehört sowieso alles Gott. Und Gott ist so großzügig, er sagt, okay. Im Alten Testament, er legt uns im Neuen Testament ja nicht mal fest auf eine Zahl. Und er sagt, okay, 10% für mein Reich, 90%. Darfst du verwalten, ich meine, großzügig von ihm. Kann jeder von uns 10%, oder? Seines Einkommens. Und wenn du noch viel mehr hast, als du zum Leben brauchst, dann gib 40%, 50%, 60%. Egal, ich meine, darum geht es im Leben. Was soll man hier aufhäufen und Zeug ansammeln, was in ein paar wenigen Jahren verbrennt und verrottet und... Kommt wieder auf unsere Prioritäten zurück. Wofür leben wir? Was ist dir wirklich wichtig? Wen oder was beten wir an? Wir haben das am Ende vom ersten Johannesbrief gesagt, dass jeder Mensch ein Anbeter ist. Wir Menschen, wir können nicht anbeten. Unser Leben, unser Herz, unsere Energie, unser Geld, unsere Zeit, die muss irgendwo hin und die wird irgendwo hingehen. Und das, wo das vor allem hingeht, das ist unser Gott oder das ist unser Götze. Und Johannes hat uns geschrieben, liebe Kinder, hütet euch vor Götzen. Und der einzige Weg, wie wir uns vor Götzen hüten können, ist, dass wir Jesus anbeten. Dass wir uns selbst Jesus hingeben, dass wir uns selbst und alles, was wir haben, ihm aufopfern, dass wir unsere Energie, unser Geld, unser Herz, unsere Gaben in sein Reich investieren. Das ist für mich eine Investition mit langer Perspektive, eine gute Investition, gutes Investment. Und wenn wir so leben, dann werden wir auch heile und geistlich gesunde Menschen sein, wie der Gaius das war. Und im Philipperbrief 4, Vers 17, sagt uns der Herr, dass wir mitbelohnt werden für die geistliche Frucht, die von uns Ausgesandten und die wir unterstützen, bringen werden. Das geht auch auf unser geistliches Konto bei Gott. Und das nenne ich ein sinnvolles Investment. Matthäus 10, Vers 40 hat Jesus gesagt, wer euch aufnimmt, das waren die Apostel, die Jünger, die er ausgesandt hat, das Evangelium zu verkündigen, wer euch aufnimmt, nimmt mich auf und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt in eines Propheten Namen, wird eines Propheten Lohn empfangen. Und wer einen Gerechten aufnimmt in eines Gerechten Namen, wird eines Gerechten Lohn empfangen. Und wenn jemand einem dieser Geringen nur einen Becher kalten Wassers zu trinken gibt, in eines Jüngers Namen, wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn gewiss nicht verlieren. Billiges Glas Wasser weitergeben im Namen Jesu. Und Jesus sagt, wahrlich, hey, garantiert, du wirst deinen Lohn nicht verlieren. Wow, Gott ist großzügig, oder? Leute, lasst uns leben, lasst uns investieren für das, was wirklich wichtig ist. Für das, was wirklich zählt. Okay, jetzt haben wir im Kontrast zum guten Vorbild von Gaius das schlechte Vorbild von Diotrephes oder Diotrephes. Poppy, wie spricht man es am besten aus? Diotrephes. Diotrephes. Gut, haben wir die Autorität unter uns, das ist immer gut. Vers 9. Ich habe der Gemeinde etwas geschrieben, aber Diotrephes, der gern unter ihnen der Erste sein will, nimmt uns nicht an. Deshalb, wenn ich komme, will ich seine Werke in Erinnerung bringen, die er tut, indem er mit bösen Worten gegen uns schwatzt. Und sich hiermit nicht begnügend, nimmt er selbst die Brüder nicht an und wehrt auch denen, die es wollen, und stößt sie aus der Gemeinde. Petrus hat den Ältesten, den Leitern geschrieben, hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß, auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sich selbst zu bereichern, sondern bereitwillig, nicht als die, die über ihren Bereich herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Diotrephes ist das Antibeispiel dazu. Diotrephes war ein Pastor auf dem Ego-Trip. Die Gemeinde, sein Dienst, war eine Bühne für sein Ego. Er war ein Hirte auf einem Machttrip. Er wollte der Alleinherrscher über seine Gemeinde sein und er hat die Apostel und die Abgesandten von Johannes als Konkurrenz gesehen. Er hatte die Einstellung, das ist meine Gemeinde, da habe ich das Sagen. Warum soll ich irgendjemanden von außen da zuhören oder irgendwas reinreden lassen? Warum soll Johannes Aufmerksamkeit bekommen? Hey, guck mal auf mich hier, ich, seht meinen Dienst an. Alles dreht sich nur um ihn. Und er reagiert völlig allergisch auf den guten alten Apostel Johannes und seine Mitarbeiter. Ich meine, wie lächerlich ist das? Der letzte lebende Apostel, der beste Freund Jesu, der gelitten hat für Jesus, der die Bibel geschrieben hat.
Und Diotrephes weist ihn zurück. Und das, was er sagt, das ist völlig lächerlich eigentlich.
Er hat den Brief nicht angenommen, den Johannes an diese Gemeinde geschrieben hat. Er hat den Brief vielleicht unterschlagen. Er hat schlecht geredet über Johannes. Er hat diesen Missionaren die Tür vor der Nase zugeschlagen, hat sie nicht aufgenommen. Was für ein Typ, der war so ein Typ, der mit dem WWJD-Bändchen oder T-Shirt die Tür aufgemacht hat. Oh, Missionare von Johannes, pff, Tür wieder zu. Was denn, vielleicht heißt das, was würde Judas tun? Irgendwas ist total faul mit dem Kerl. Er hat sogar die Abgesandten von Johannes aufnehmen wollten, die Gutes tun wollten, die Missionare aufnehmen wollten, hat aus der Gemeinde rausgeschmissen oder rausgeekelt. Irgendwas ist faul mit diesen Typen. Und was war faul? Wir lesen hier, die Wurzel von all seinem lächerlichen, bösen Verhalten ist, er will gerne unter ihnen der Erste sein. Also Stolz, Hochmut, Ehrsucht, Ruhmsucht. Es hat schon den Teufel zu Fall gebracht. Das Denken, ich will der Erste sein, ich will der Größte sein, ich will die Aufmerksamkeit, ich will die Ehre bekommen. Und er war eifersüchtig auf jede Konkurrenz. Die hat er gemobbt, die hat er nicht hochkommen lassen. Wahrscheinlich war er so einer, der alle Ideen, die nicht von ihm persönlich kommen und die nicht ihn groß machen, die hat er unterbunden. Offensichtlich durfte niemand in sein Leben sprechen und es durfte ihn niemand korrigieren. Das hat er nicht angenommen. Für ihn hat sich alles nur um sich selbst gedreht. Diotrephes war ein Leiter, der nicht für die Schafe da war, sondern sein Denken war, die Schafe sind für mich da. Oh, oh. Leute, wenn immer wir irgend solche Tendenzen in unserem Herzen entdecken, dann ist es gefährlich, dann sind wir total auf dem Holzweg. Hochmut kommt vor dem Fall. Und die Bibel sagt uns, Gott widersteht dem Stolzen, dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich brauche viel davon. Ich brauche viel Gnade. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, als sie gestritten haben, wer der Größte ist unter ihnen, in Matthäus 20, ab Vers 25. Jesus aber rief sie heran und sprach, ihr wisst, dass die Regenten der Nationen, der Heiden, sie beherrschen und die Großen Gewalt gegen sie üben. Unter euch wird es nicht so sein. Völlig anderes Programm, okay? Sondern wenn jemand unter euch groß werden will, wird er euer Diener sein. Und wenn jemand unter euch der Erste sein will, wird er euer Sklave sein. Gleich wie der Sohn des Menschen, Jesus, nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld zu viele. Darum geht es um bei Leidenschaft im Reich Gottes, zu geben, zu dienen und nicht zu nehmen und bedient zu werden. Wer soll der Erste sein? Wer soll die Ehre bekommen? Jesus, genau. Und sonst gar niemand. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Frauen hatten gestern einen Leitvers aus Psalm 115, Vers 1. Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre. Das ist eigentlich die einzige relevante Frage. Ob wir jemanden sprechen lassen sollen, ob wir etwas tun sollen oder nicht, wird es Jesus erheben, wird es Jesus ehren, wird es ihn verherrlichen. Das ist das Ziel. Deswegen sind wir hier auf diesem Planeten. Darum geht es in unserem Leben als Christen. Gute alte Johannes schreibt, ich werde kommen und die Sache mit Diotrephes regeln als Apostel. Aber sein Rat an Gaius und an uns im Vers 11, Geliebter, ahme nicht das Böse nach, sondern das Gute. Wer Gutes tut, ist aus Gott. Wer Böses tut, hat Gott nicht gesehen. Da haben wir wieder diesen Lebenstest. Und den hat der Diotrephes nicht bestanden. Dem Demetrius ist Zeugnis gegeben worden von allen und von der Wahrheit selbst. Aber auch wir geben Zeugnis und du weißt, dass unser Zeugnis wahr ist. Also Demetrius, wahrscheinlich der Überbringer dieses Briefes, ein Abgesandter von Johannes. Sein Brief war gleichzeitig auch ein Empfehlungsschreiben für ihn. Ich hätte dir vieles zu schreiben, aber ich will dir nicht mit Tinte und Feder schreiben, sondern ich hoffe, dich bald zu sehen. Und wir wollen mündlich miteinander reden. So viel besser. Friede dir, Shalom. Friede dir, trotz all dieser verrückten Umstände. Es grüßen dich die Freunde. Grüße die Freunde mit Namen. Geliebte, ahmt nicht das Böse nach, sondern das Gute. Lasst uns Mitarbeiter seiner Wahrheit sein. Amen. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass dein Wort klar ist, dass dein Wort anwendbar ist auf unser Leben. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns zeigst, wie wir es persönlich anwenden können in unserem Leben. Herr, wie wir mehr als Einzelne und als Gemeinde unsere Berufung leben können. Und wie wir dir mehr Ehre bringen können in dieser Welt. Herr, füll uns mit deinem Geist, mit deiner Kraft, mit deiner Weisheit, damit wir das besser tun können. Und soli Deo Gloria, dir allein sei die Ehre, Herr. Das soll wahr sein in unserem Leben. Hilf uns dabei. Amen.